Ja, vielen Dank, Harald. Ich habe heute Morgen wieder das Vorrecht, Gottes Wort weiterzugeben. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr eure Bibel dabei habt, sie bei Markus 3 aufzuschlagen. Wir kommen zum letzten Abschnitt aus diesem Kapitel, die Verse 31 bis 35. Es sind die Verse, in denen die Mutter und Brüder von Jesus zu ihm kommen und er sie dann doch etwas härter als gedacht abweist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich haben diese Verse immer etwas verwirrt. Deshalb bin ich selbst dankbar, dass ich mich damit jetzt beschäftigen durfte. Und ja. Ich hoffe, dass, wenn sonst noch irgendjemand solche Gedanken dazu hatte, dass ich diese Verwirrung heute auflösen kann. Ich möchte damit beginnen, indem ich den Vers jetzt einmal, die Verse einmal vorlese. Markus 3, 31 bis 35. Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her. Sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wir sehen also, Jesus kommt hier in gewisser Weise in Konfrontation mit seiner Familie. Und ich werde nachher noch zeigen, die Konfrontation ist doch stärker, als man auf den ersten Moment meint. Aber die Antwort des Herrn lehrt uns etwas, das weit über diese familiäre Beziehung hinausgeht. Nämlich, aufgrund dessen, wann dies geschieht, nutzt der Herr dies, um uns etwas über das Wesen seiner Gemeinde zu lehren. So würde ich es grundsätzlich zusammenfassen. Ich habe es überschrieben mit der Christ und seine neue Familie. Und die drei Punkte, die ich daraus ableiten möchte, beziehungsweise die der Herr uns dadurch hier lehrt in diesen Versen ist, deine natürliche Familie bringt dich nicht in Gottes Reich. Gottes Reich ist eine Familie. Wer Gottes Willen tut, ist Teil dieser Familie. Das sind die Wahrheiten, zu denen, die uns dieser Text lehrt, aber ich möchte erstmal Stück für Stück durch den Kontext da auch heranführen. Und zwar beginnt diese Situation eigentlich schon in Vers 21. Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Markus 3, Vers 21. Ich lese den Vers einmal vor. Dort heißt es, und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, erstens diese Beschreibung, die, welche um ihn waren, wird in der Elberfelder wiedergegeben mit seine Angehörigen. Ja, und damit anders ausgedrückt, seine Familie. Dieser Vers steht nur in Markus, auch so ein besonderes Zusatzmaterial, was uns gerade in diese Situation, die wir heute näher betrachten, mehr Licht gibt. Denn das ist der Grund, warum die Familie auf einmal auftaucht. Und zeigt auch etwas mehr, warum der Herr so reagiert, wie er eben reagiert. Seine Familie hört also, was hört sie? Nun, was der Herr Jesus tut. Ja, sie hört, wie er herumreist und die Menschen sich immer mehr, wie die Bewegung immer mehr Fahrt aufnimmt und immer mehr anschwillt. Wahrscheinlich auch, wie sie immer mehr Gegenwind erzeugt. und hören eben hier speziell, wie er von einer Reise zurückkommt nach Kapernaum. Denn wenn es in Vers 20 heißt, sie traten in das Haus, heißt das so viel wie, er kommt nach Hause, eben in seinen Heimatort, und das ist Kapernaum. Und schon wieder kommt eine ganze Volksmenge zusammen. Er kommt nicht mal zum Essen, es reißt nicht ab. Es wird immer größer, diese Bewegung, die hier entsteht. Und ja, ich hatte schon letztes Mal gesagt, die Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Und seine Familie, sie reagiert eben negativ. Sie kommen zum Schluss, er ist von Sinnen. Er ist doch verrückt geworden. Was ist da los? Das muss aufhören, ja? Das heißt, sie wollen ihn, sie gingen aus, um ihn zu ergreifen. Das heißt, sie wollen ihn packen und rausziehen aus dieser ganzen Nummer, die er da ins Leben gerufen hat. Und man fragt sich zu Recht, warum? Ja, was denkt seine Familie eigentlich wirklich über ihn? Was meinen sie mit, wenn sie sagen, er ist von Sinnen? Und man kann jetzt Verschiedenes spekulieren. Nun, auf den ersten Blick könnte man meinen, sie denken, okay, das ist doch alles nur Unsinn, was er dort tut. Das ist wahrscheinlich das Unwahrscheinlichste, weil die Wunder einfach nicht zu leugnen sind. Aber was doch sehr wahrscheinlich ist, dass diese ganze Bewegung ihnen irgendwo Angst einjagt. Ja, ja, er tut Wunder, ja, er ist, ja, wir können das nicht leugnen, aber das wird zu groß, zu kontrovers. Und gerade bei der Familie ist ja klar, dass das auch voll auf sie zurückfällt. Ja, aller Gegenwind, den Jesus bekommt, den bekommen auch sie irgendwo ab. Sie bekommen Angst. Und so ist es gut denkbar, dass sie auch deshalb sich flüchten in eigentlich schon fast die Ausrede, er ist einfach verrückt geworden. Ja, das ist zu viel, das ist zu groß. Wir müssen das unterbinden, wir müssen mit ihm reden. Und er wird schon wieder zur Vernunft kommen. Und dann wird diese ganze angsteinflößende Bewegung bestimmt schnell wieder in sich zusammenfallen. Vielleicht dachten so seine Brüder, wir lesen in Johannes 7, 2 bis 5, dass sie wirklich nicht an ihn glaubten. Dort heißt es das ganz klar. Bis zu seinem Tod jedenfalls nicht. Denn direkt danach sehen wir auch seine Brüder im Kreis der Jünger. Es könnte allerdings auch sein, das tun auch viele Ausleger anbieten, dass sie mehr sich Sorgen um ihn machen, ja, dass sie sehen, wie er sich in Gefahr bringt, auch wie er gar nicht mehr dazu kommt, normal zu leben. Und gerade bei Maria könnte das der Grund sein. Sie machen sich Sorgen um ihn, sie meinen, er muss, ja, jetzt auch mal nach sich schauen oder vielleicht realisiert er gar nicht, in welche Gefahr er sich mittlerweile begibt. Wir haben ja schon gelesen, man will ihn umbringen. Auf jeden Fall kommen sie zu ihm und wollen ihn dort rausziehen. Ja, ob es nun eher gut gemeint war oder nicht gut gemeint war, auf jeden Fall dürfen wir wissen, es war falsch. Es war verkehrt. Sie realisieren nicht, dass genau das einzig Richtige ist, was er tut. Dieser hingegebene Dienst. Und auch in dem eigentlichen Text erkennen wir, etwas von dieser, ja, falschen Haltung. Sie kommen, sie bleiben gleich draußen, obwohl er drinnen gerade predigt, sie haben gar kein Interesse darauf zu hören. Sie bleiben draußen und sie haben auch kein Problem damit, ihn zu unterbrechen. Sie sagen irgendwem, hey, sag ihm mal, seine Familie ist da. Er soll doch zu uns rauskommen, obwohl er gerade, ja, mitten dabei ist, zu lehren. Und zeigen damit schon, sie haben nicht sehr viel Wertschätzung übrig für das, was er tut. Nicht sehr viel Wertschätzung dafür. Ja, das ist der Hintergrund von dieser Situation. Jesus muss es erleben, dass seine eigene Familie nicht versteht, was er da tut und dem auch nicht und das auch nicht fördern will, sondern dem eher skeptisch, wenn nicht sogar ablehnend gegenübersteht. Und damit hat er schon erlebt, was viele Gläubige nach ihm auch erlebt haben und erleben mussten, nämlich, dass die eigene natürliche Familie, die eigenen Verwandten, oft die Ersten sind, die bereit sind, einen zu kritisieren, sich gegen den neuen Eifer für den Glauben zu stellen und die Letzten, die bereit sind, sich etwas sagen zu lassen. Ein Ausleger hat es folgendermaßen kommentiert: Als seine eigenen Angehörigen davon hörten, waren sie der Meinung, er sei von Sinnen und wollten ihn ergreifen. Zweifellos waren sie durch den Eifer dieses religiösen Fanatikers in ihrer eigenen Familie peinlich berührt. Es ist immer so, dass ein Mensch, der für Gott brennt, irgendwie seltsam auf seine Zeitgenossen wirkt. Je mehr wir Christus ähneln, werden wir das Leid erleben, durch Verwandte und Freunde missverstanden zu werden, Wenn wir uns vornehmen würden, ein Vermögen zu machen, dann werden sie uns beglückwünschen. Wenn wir jedoch Eiferer für Jesus Christus werden, dann werden sie uns verachten. Zitat Ende. Ja. Christus hat das erlebt und viele andere Gläubige durch die ganze Kirchengeschichte. Ich habe etwas überlegt und gerade auch Glaubensvorbilder gingen oft durch diese Mühle. Mir ist speziell Georg Müller eingefallen. Als er seinem Vater erzählte, dass er Missionar werden will, ja, er war dabei schon im Pfarramtsstudium, das war noch okay. Wir erfahren gleich warum, aber als er dann Missionar werden wollte, schreibt er auch Folgendes in seiner Biografie. Als er seinem Vater erzählte, er warf mir vor, er habe so viel Geld in meine Ausbildung gesteckt und habe gehofft, seine alten Tage einigermaßen angenehm in einem Pfarrhaus mit mir verbringen zu können. Nun sah er diese Hoffnung enttäuscht und erklärte in seinem Ärger, er betrachte mich nicht länger als seinen Sohn. Auch er musste das erleben und ja, den meisten muss ich davon nichts erzählen, die Familie ist dem meistens nicht sehr positiv gegenüber eingestellt. Dementsprechend hat auch Jesus in Markus 6, Vers 4 selbst gesagt, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Ja. Also eine Tatsache, mit der man irgendwo leben muss, die man annehmen muss, die auch eine Prüfung darstellt für einen Gläubigen, ja, die einem auch sofort zeigt, okay, es entsteht ein Bruch mit dieser Welt, wenn ich mich dem Reich Gottes anschließe. Auch insofern eine Prüfung, dass man oftmals die Menschen, die man am meisten liebt, am meisten auch in Gottes Hand befehlen muss, weil man am wenigsten selbst bewirken kann. Und doch ist es auf der anderen Seite auch schön, dass wir an Jesus sehen, obwohl er selbst das erleben musste, wurden seine Verwandten nachher nach seinem Tod gläubig. Von seiner Mutter und von allen seinen Brüdern wissen wir es. Und bei seinen Schwestern gehe ich jetzt einfach mal auch stark davon aus. Es ging sogar so weit, dass er dann zwei seiner Brüder einen Brief im Neuen Testament geschrieben haben und Jakobus sogar zu einer der drei Säulen der Jerusalemer Gemeinde wurde. Also, und auch das kann uns doch eine starke Ermutigung gerade bei diesem Thema sein. Aber erst nach seinem Tod. Also, die Familie stand ihm nicht freundlich oder nicht unterstützend, fördernd entgegen. So viel können wir mit Sicherheit sagen. Sie lassen ihn rufen und es wäre vor allem aufgrund von diesem Kontext völlig verständlich, wenn Jesus gesagt hätte, richte ihnen aus, nein, ich komme nicht zu euch nach draußen, ich kenne eure Motive, ihr denkt menschlich und nicht göttlich. Entweder sie müssen warten oder sie sollen wieder nach Hause gehen. Aber so hat er nicht geantwortet und seine Antwort ist, trotz dieser Hintergrundgeschichte immer noch verwunderlich. Besonders für die Leute damals, ja, wo die Familie so einen richtigen, so starken Stellenwert hatte, weit mehr als wir, als heute in unserer Gesellschaft. Und deshalb wird es doch viele sehr verwundert haben, wenn er antwortet in Vers 33, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Also er weist sie damit auf eine Art zurück, die fast schon so weit geht, als würde er sagen, das sind nicht meine Mutter und meine Brüder. Hat er nicht gesagt, so weit geht er nicht, aber es geht in die Richtung. Es vermittelt diesen Sinn. Und das ist schon eine sehr harte, sehr drastische Zurückweisung, die sowohl seine Familie als auch die anderen Zuhörer sehr überrascht haben muss. Und man fragt nun mit gutem Grund, warum macht er das? Und die Antwort ist in dieser Geschichte zum größten Teil im näheren Zusammenhang zu finden. Er verwendet diese Situation, um etwas zu lehren. Nun ist es so, dass wir letztes Mal betrachtet haben, ja, die sogenannte Lästerung des Geistes. In anderen Worten, der Herr Jesus wurde offiziell vom Volk Israel zurückgewiesen. Ja. Er hatte sich angeboten als Messias, wie es verheißen war, und sie haben offiziell gesagt, nein, wir glauben nicht, dass du der Messias bist. Und zwar letztlich unterm Strich aus dem Grund, eigentlich in ihrem Herzen war, nein, dich wollen wir nicht als unseren Messias. Und damit geschah ein Bruch in der Heilsgeschichte. Ja, Jesus hatte sich angeboten, ja, ihnen das angeboten, was sie erwartet hatten und was ihnen auch verheißen war. Ein Retter, ein König wird kommen, der Israel zu den Verheißungen führen wird, die ihnen im Alten Testament versprochen waren. Es war quasi in ihrer Hand, das anzunehmen, ja, dass es jetzt geschieht. Aber sie lehnten es ab. Sie wollten diesen Messias nicht. Und natürlich war es von Gott schon von immer anders geplant. Es war klar, dass es anders läuft. Und doch war es hier in ihrer Hand. Sie hatten ihn abgelehnt. Und damit geschieht nun ein Bruch in der Heilsgeschichte. Von nun an ist besiegelt, dass es kommen wird, dass Israel für eine Zeit beiseite gesetzt wird und der Herr sich ein neues Volk berufen wird. Ein anderes Volk, ein geistliches Volk. Und ganz besonders ist darin anders, Israel war ein Volk von der Abstammung her. Ja, es begann mit Abraham und jeder, der ein Nachfahre Abrahams war, war ein Teil von Gottes Volk, hatte aufgrund seiner Abstammung schon eine besondere Beziehung zu Gott. Er war dadurch nicht gleich in den Stand des ewigen Heils versetzt, aber er hatte durch seine Abstammung eine besondere Beziehung zu Gott. Und dies ändert sich nun radikal und wird eben auch in dieser Begebenheit nun angedeutet. Der Herr wird sich nun ein anderes Volk sammeln, ein Volk, das nicht durch seine Abstammung verbunden ist, sondern ein Volk, eine Gemeinde, ein Reich, das zusammengesetzt ist aus Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Nationen, die dadurch verbunden sind, was er eben nun später sagt, dass sie den Willen Gottes tun. Die Abstammung ist nicht mehr wichtig. Jeder aus jedem Volk hat den gleichen Zugang, die gleiche Möglichkeit, den Zugang zu Gott zu bekommen. Wie es Epheser schreibt, die Scheidewand ist niedergerissen. Jeder hat die gleiche Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und dies wird eben nun in dieser Geschichte schon zum Ausdruck gebracht, indem er hier eben einen Unterschied macht und sagt, dass dass nicht seine leibliche Familie den ersten Zugang zu ihm hat, sondern dass es nun hier eine neue Familie gibt, eine geistliche Familie. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist ihm Bruder und Schwester und Mutter. Der ist in familiäre Bindung mit ihm gesetzt. Er ist Teil einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Familie, eines neuen Volkes. Das ist der heilsgeschichtliche Grund, warum diese Begebenheit in drei Evangelien erzählt wird, warum sie an dieser Stelle kommt und warum der Herr so stark oder so eine krasse Antwort gibt. Und wie gesagt, ich möchte daraus jetzt noch, ja, bis jetzt war Einführung, drei Punkte daraus ableiten. Und zwar den ersten: Deine Familie bringt dich nicht in Gottes Reich. Ja, wir hatten gesehen, die Verwandten Jesus werden hier, ja, zurückgewiesen, zumindest für eine Zeit, für diesen Moment. Und sie laufen in dieses Fettnäpfchen, weil sie einen Fehler machen. Sie meinten, durch ihre natürliche Verwandtschaft eine tiefere Beziehung zu ihm, zu Jesus, zu haben, als dies tatsächlich der Fall war. Sie meinten, sie können sich das erlauben, sie rufen ihn da jetzt raus und dann kommt er. Warum? Weil wir sind seine Verwandten. Wir haben Vorrang. Und er sagt, nein. Natürlich hat man durch natürliche Verwandtschaft eine besondere Beziehung. Natürlich hatten auch Jesu Brüder und Mutter eine auf gewisse Art besondere Beziehung zu ihm. Ja? Gott selbst hat die Familie gestiftet, ja, oder man könnte sagen erfunden. Gott hat die Familie erfunden und hat selbst schon in den 10 Geboten grundlegende familiäre Verantwortungen festgelegt. In 2. Mose 20, 12 heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ja, das 5. Gebot, das 1. der 2. Tafel. Ja, die ersten 4 beziehen sich direkt auf Gott und die folgenden 6 beziehen sich auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und das 1., was Gott uns Menschen für zwischenmenschliche Beziehungen zu sagen hat, ist Ehre Vater und Mutter. Noch vor, du sollst niemanden töten. Schon in den 10 Geboten ist dies festgeschrieben. Und in 1. Timotheus 5, Vers 8 schreibt Paulus, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Nochmal besonders drastische Worte. Jeder Mensch und damit natürlich auch ganz besonders jeder Christ hat Verantwortung seiner Familie gegenüber. Seine Eltern zu ehren, seine Familie zu versorgen. Es besteht eine besondere Verbindung. Und die Familie zu vernachlässigen, bedeutet Gott zu verunehren dadurch. Und es ist gut, sich gegen diesen Trend zu stellen, der heute die Familie immer unwichtiger macht. Nein, die Familie hat einen gottgegebenen Stellenwert, der nicht aufgehoben werden darf. Und dennoch hat diese gottgegebene Verbindung Grenzen. Und es gibt stärkere Verbindungen, stärkere Verantwortungen. Und das sehen wir hier. Sie meinten, seine Verbundenheit zu ihnen sei größer als die Verbundenheit zu seinen Jüngern und seine Verantwortung ihnen gegenüber sei größer als die Verantwortung, den Auftrag Gottes zu vollbringen. Damit lagen sie falsch. Das macht Jesus klar durch diese Aussagen. Und zum einen lernen wir natürlich auch daraus, ja, auch heutzutage, wenn die Familie sich dagegen stellt, Christus nachzufolgen, dann steht Gottes Auftrag höher. Und besonders in Ländern, wo viel Verfolgung herrscht, ist das natürlich auch eine sehr wichtige Wahrheit. Ja, Jesus selbst sagte in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ja, Vater und Mutter müssen geehrt werden, aber Christus muss höher geehrt werden. Aber wir lernen noch etwas Zweites aus dieser Zurückweisung, nämlich, wenn es nicht mal reichte, die Mutter von Jesus selbst zu sein oder sein Bruder, um eine Beziehung zu ihm zu haben wie ein Jünger. Ja? Oder um es anders zu sagen, um dadurch ewiges Heil zu erlangen. dann reicht es erst recht nicht, gläubige Eltern zu haben. Oder aus einer christlichen Tradition zu kommen. Diese Stellung macht ganz, oder malt uns auch deutlich vor Augen, jeder Mensch muss sich selbst bekehren. Wie es ein anderer, oder wie es mal jemand gesagt hat, Gott hat keine Enkelkinder, nur Kinder. Jeder muss selbst ein Kind Gottes werden. Und dies ist besonders wichtig, wenn in Gemeinden neue Generationen aufkommen, die hineinwachsen in das Ganze, die von Kindheit an die Geschichten kennen, die wissen, wie ein Christ lebt und wie er redet, die auch Ansehen bei ihrer Familie bekommen, wenn sie leben, wie ein Christ lebt, und die vielleicht auch gar nichts anderes kennen. Und so besteht die Gefahr, dass man beginnt, alles zu tun, einfach aufgrund der Tradition und der Familie wegen. Und ja, ich denke, es ist offensichtlich, wenn man die Kirchengeschichte bedenkt, dass an diesem Phänomen viele Bewegungen und Kirchen und Gemeinden geistlich gestorben sind. Obwohl sie ja reell in ihren Strukturen noch lange weitergelebt haben oder noch leben. Kein Mensch wird durch seine Familie allein zu einem Kind Gottes. Jeder Mensch hat selbst die Verantwortung, seine eigene Schuld und Sünde vor Gott zu erkennen. Jeder Mensch muss selbst diese Sünde Gott bringen und um Vergebung bitten. Das kann keine Mutter für irgendjemanden erledigen. Jeder Mensch muss selbst sein Vertrauen auf Christus setzen und ihn zu seinem eigenen, ganz persönlichen Herrn annehmen. Das Heil im Glauben annehmen, egal ob es der Familie gefällt oder nicht. Kein Mensch kann von seinen Eltern mit in den Himmel genommen werden. Jeder muss selbst die Verbindung zu Gott durch Christus herstellen. Eine vielleicht erstmal banale Wahrheit, aber doch eine wichtige, die nicht vernachlässigt werden darf. Das war die erste Wahrheit. Ja, kein Mensch wird durch seine natürliche Familie Teil von Gottes Reich. Die zweite, die Jesus dadurch lehrt, ist, Gottes Reich ist eine Familie. Denn Jesus weist ja nicht nur zurück, dass seine natürliche Familie einen zu hohen Anspruch erhebt, sondern er sagt auch, aber hier sind andere Menschen, die können diesen Anspruch erheben. Die dürfen diesen Anspruch erheben und das seid ihr. Die damals um ihn saßen, die auch heute im Geist vor ihm sitzen und wirklich von Herzen auf ihn hören, die seine Jünger sind. Und hiermit verwendet Jesus das erste Mal die häufigste Illustration für die Gemeinde, nämlich die Familie. Man denkt es vielleicht nicht sofort, aber wenn man bedenkt, dass schon jedes Mal, wenn einer der Apostel das Wort Bruder und Brüder benutzt, das schon darauf anspielt, dann merken wir, wie das ganze Neue Testament durchzieht. Paulus benutzt es sehr oft, Jakobus, Petrus, Johannes. Und auch wir machen das völlig normal, dass man von Bruder und Schwester spricht. Aber damit bekennen wir uns dazu, die Gemeinde ist eine Familie. Dementsprechend schreibt Paulus an Timotheus in 1. Timotheus 5, das kann man jetzt auch mal aufschlagen. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5. Kapitel 5, die Verse 1 und 2. 1. Timotheus 5, 1 und 2 schreibt Paulus: Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ja. Also er sagt, das soll nicht nur eine Floskel sein, dass man von Bruder und Schwester spricht, sondern das soll die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Gemeinde wirklich prägen. Ja. Wenn du einen älteren Mann siehst, dann behandle ihn, als wäre er ein Vater für dich und eine jüngere Frau, als wäre sie eine jüngere Schwester. Das soll wirklich das zwischenmenschliche Verhalten prägen. Die Gemeinde ist eine Familie und deshalb soll es in ihr auch so zugehen wie in einer Familie. Ich war letztes Wochenende bei Bekannten und die hatten im Wohnzimmer so ein Schild hängen und das habe ich dann online wiedergefunden. Da stand drauf, wir sind eine Familie, sind füreinander da, umarmen uns jeden Tag, lachen gerne und viel, halten zusammen, teilen unsere Sorgen, sagen Bitte und Danke, vergeben und vergessen, probieren Neues aus, zeigen Respekt, hören immer zu, machen aus allem das Beste. Keine abschließende Beschreibung dessen, was eine Familie ist. Und doch steckt auch einiges darin, ja, da freut man sich, wenn das in einer Familie so ist. Aber genau das Ziel, das gleiche Ziel sollte auch, es sollte das Ziel sein, dass es in der Gemeinde auch so ist. Dass man einander Respekt zeigt, zusammenhält, Sorgen teilt, Neues ausprobiert, okay? Und vor allem auch vergibt und vergisst. Natürlich ist auch manchmal so, wie es auf einem anderen Schild dann hieß, manche Menschen nennen es Chaos, wir nennen es liebevoll Familie. Ja, auch das kann in einer Gemeinde so sein. Und ja, mit allem Wohl und Wehe, was das Familiendasein mit an sich hat, das soll auch in einer Gemeinde der Fall sein. Gemeinde ist eine Familie. Und sie hat auch wirklich geistlich sehr viel Gemeinschaft mit, sehr viel Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit mit einer echten Familie. Ja? Wie in der Familie das natürliche Leben beginnt, beginnt es auch in der Gemeinde. So wie Menschen im natürlichen Leben nicht alleine durchkommen, sondern erstmal viele Jahre viel Unterstützung von reiferen Menschen, genannt Eltern, brauchen. Sie müssen von ihnen gefüttert werden, belehrt werden und auch natürlich finanziert werden. So braucht auch ein frisch bekehrter Christ eine Gemeinde und reifere Menschen, die auch sich um ihn kümmern, die ihm helfen, heranzuwachsen. Ja, und irgendwann auch geistlich auf eigenen Füßen zu stehen. Was natürlich auch bei Christen das Ziel sein soll, dass man irgendwann auch dann auf eigenen Füßen steht und wieder fähig ist, andere im Glauben zu helfen, zu unterstützen. Ja. Wie in der Familie, so hat auch der Christ in der Gemeinde ihr gegenüber Verantwortungen von Gott gegeben. Und so wie natürliche Geschwister zuerst nur dadurch verbunden sind, dass sie alle eine tiefe Beziehung zu den Eltern und auch eine tiefe Abhängigkeit von den Eltern haben, so sind auch Christen zuallererst dadurch verbunden, dass sie denselben Vater im Himmel haben, ihn lieben und von ihm versorgt werden. Dementsprechend schreibt Johannes, wir schlagen es wieder auf, 1. Johannes 5, Vers 1. Oder ihr müsst nicht, aber ihr könnt. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also wir sehen hier ganz klar auch die Illustration der Familie. Ja? Wir sind aus Gott geboren, so wie man natürlicherweise ja, von den Eltern her geboren ist. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, so wie es natürlich ist, dass man seine Eltern liebt, die einen geboren haben, beziehungsweise natürlich die Mutter, so ja, ist es auch natürlich, dass man den Vater im Himmel liebt, der uns wiedergeboren hat. Und so wie es in einer Familie dann gewünscht ist und auch gegeben sein sollte und auch in der Regel ist, dass man die anderen Geschwister liebt, weil sie dieselben Eltern haben, so sollte es auch in einer Gemeinde so sein, dass man die anderen liebt, die vom gleichen Vater neu geboren wurden. Von Gott geht diese familiäre Beziehung aus. Und wenn wir den Text in Markus 3 wieder genauer anschauen, sehen wir, dass ja das eigentlich das ist, wovon Jesus hier spricht. Ja? Das, was ich gerade erzählt habe, das ergibt sich daraus. Aber in erster Linie sagt er nicht, ihr seid Geschwister, sondern ihr seid meine Brüder und meine Schwestern und Mütter. Sagt Jesus selbst. Familie oder diese familiäre Beziehung beginnt mit der Beziehung zu ihm. Ja, wir sind untereinander Brüder und Schwestern, aber die größere Wahrheit ist, er nennt sich unseren Bruder. Und das zu sagen, das wirkt schon fast oder klingt schon fast ein bisschen unanständig. Ja, ich komme mir fast so vor, als würde ich etwas zu Liberales sagen, wenn ich das sage. Jesus ist mein, ist unser Bruder. Er nennt sich so. Ja, warum? Weil er selbst Mensch wurde. Er nennt sich unser Bruder. Und in dieser Aussage steckt, ja, wird vermittelt diese tiefe und intime Beziehung, die der Gläubige zu seinem Gott und zu seinem Herrn und Erlöser haben kann und soll. Ja, wie zu einem Bruder. In dieser Wahrheit liegt die Grundlage, dass wir einen so freimütigen Umgang mit Christus in unserem Leben und in unserem Gebet haben können und sollen. Er nennt sich unseren Bruder. Die Verwandten Jesu hatten scheinbar nicht die Möglichkeit, ihm jederzeit zu sprechen. Wir schon. Wie ein Bruder wird er das, was dich beschäftigt, da wird ihn das niemals kalt lassen. Und wie bei einem Bruder kannst du auch offen mit ihm reden, auf seinen Beistand hoffen und dergleichen. Ein Ausleger schreibt wieder, kein kalter Verantwortungssinn verbindet ihn mit seiner Gemeinde. Nein, es ist eine brennende Liebe, die Liebe eines Bruders oder sogar eines Sohnes bindet ihn an seine Gemeinde. Zitat Ende. Ja, er spricht ja sogar davon, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Diese Liebe verbindet Jesus mit seiner Gemeinde und jedem Einzelnen, der dazugehört. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die müssen wir erfassen, um wirklich den persönlichen Umgang im Glauben mit Jesus zu kultivieren, ja? Dass er gesund wird, dass er nicht von einer unguten, ja, Furcht, die Ferne und Distanz erzeugt, eingedämmt wird. Natürlich gibt es auch die gegenseitige Waage, die gegenseitige Waagschale, die das Ganze ins Gleichgewicht bringt. Ja, er nennt sich hier unseren Bruder, aber er ist auch unser Herr. Natürlich heißt er viel öfter unser Herr. Und auch ist Gott unser Vater, aber um das richtig zu verstehen, müssen wir auch schauen, wie die Bibel einen Vater beschreibt. Ein Vater muss schon in den 10 Geboten geehrt werden. Laut Hebräer 12 straft und züchtigt ein Vater seine Kinder. Ein anderes Beispiel, Abraham gab Isaak eine Frau und wenn ich mich nicht täusche, war er da schon über 30. Und die Söhne Jakobs wagten es nicht, ohne die Erlaubnis ihres Vaters ein zweites Mal nach Ägypten zu reisen. Ja? Es ist schon eine Respektsbeziehung, ja, die von Furcht, eben Gottesfurcht geprägt ist und doch auch von tiefer Liebe und Innigkeit. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, darin steckt ein Schlüssel, um die persönliche Beziehung zum Herrn zu pflegen und zu kultivieren. Die Gemeinde ist eine Familie mit einem Vater, einem Bruder und Herrn und vielen Geschwistern. Und das Letzte, was wir nun in diesem Text sehen, den letzten Punkt, den ich betrachten möchte, ist, dass er dann in Vers 35 sagt, wer ist denn nun Teil dieser Familie? Nämlich sagt er, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Wer den Willen Gottes tut. Und das kann jetzt auch erstmal Aufmerksamkeit erregen. Hey, sollte da nicht eigentlich stehen, wer an Jesus glaubt? Der Herr hat sich anders entschieden, ich werde ihm nicht widersprechen. Wer den Willen Gottes tut. Und der Herr macht das häufig, ja, dass er zeigt, echte Beziehung zu ihm, ohne dass man auch nach Gottes Willen lebt, Das gibt es nicht. Und das war auch besonders damals wichtig, denn zu dieser Zeit war Jesus von vielen Menschen umgeben. Ja, das Haus war ja so voll, man ist gar nicht mehr reingekommen. Aber als Jesus dann am Ende gekreuzigt wurde, waren nicht so viele übrig. Es waren viele da, die ihm einfach gern zuhörten. Ja, Menschen, die, und so gibt es zu jeder Zeit Menschen, die gern mal einen Gottesdienst besuchen. Vielleicht, ja, weil man gern einen religiösen Touch im Leben hat. Oder weil man das Gewissen beruhigen will. Und ein gewisser Wilbur Rees hat das mal in einem Buch beschrieben. Ich habe einen Auszug davon gefunden und ich fand das irgendwie ganz gut formuliert. Diese Haltung, die manche Menschen Gott gegenüber haben. Dort schreibt er oder beschreibt er dies mit den Worten: Ich hätte gerne für $3 Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele angreift oder meinen Schlaf stört. Aber gerade so viel, wie es einer Tasse warmer Milch oder einem Nickerchen in der Sonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich einen Schwarzen lieben oder mit einem Auswanderer Rüben ernten muss. Klammer auf, ist ein älterer Amerikaner. Deshalb das mit dem Schwarzen, Klammer zu. Ich möchte Begeisterung, nicht Änderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibs, nicht die Wiedergeburt. Ich möchte ein Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gerne für $3 Gott, bitte. So ist es, unser Ich in uns möchte Gott nicht vollständig wegwerfen, sondern ihn in bequemer Entfernung haben. Für $3 Gott von ihm genügt. Ein Sack voll, mehr nicht. Gerade so viel, um meinen Schuldstand unter der Grenze der Strafe zu halten. Gerade so viel, dass ich sicher dem ewigen Feuer entkomme. Aber auf jeden Fall nicht so viel, dass ich nervös werde oder meine Meinung ins Wanken kommt oder mein Lebensstil davon bestimmt wird. Für $3 Gott. Und das äußert sich eben darin, ich höre gern zu, ich mag das irgendwie, ja, so auch mit, ein bisschen mit religiös gesinnten Leuten zusammen zu sein. Aber nicht so, dass es wirklich mein Leben umkrempelt. Ja, aber das ist der Glaube, den der Herr Jesus sehen möchte. Und das ist auch der, den er als den rettenden Glauben bezeichnet. Schon im Gleichnis, das direkt im Anschluss kommt, vom vierfachen Ackerboden, beschreibt Jesus vier Menschen, die alle das Wort des Herrn hören. Aber nur einer davon bringt Frucht. Und das ist der einzig wahre. Denn nur da, wo der Same aufgeht, dort wurde er wirklich mit Glaube aufgenommen. Ja? Paulus beschreibt das ganz interessant im 2. Korintherbrief wie eine Selbstverständlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Eine Verbindung. Weil ich glaube, rede ich auch. Weil ich glaube, handle ich daraus. Wenn ich nicht wirklich glauben würde, dann würde ich es auch nicht tun. Und wenn ich es nicht tue, dann zeige ich damit, dass ich nicht glaube. Und ja, wir halten fest daran, dass der Mensch allein aus Glauben gerettet wird, aber rettender Glaube kann eben nicht allein bleiben, wie Calvin schon sagte. Ja, allein aus Glauben, ja, der Mensch bleibt ein Sünder, ja, es gibt fortschreitende Heiligung, und doch, bei wem nicht null sichtbar wird, dass er den Willen Gottes tut, so ist stark davon auszugehen, dass eben auch nur $3 Gott wollte, und das gibt es eben nicht. Zusammenfassend, was sehen wir in diesem Text? Wir sehen ja, dass die Verwandten des Herrn zeigen, dass sie ihn noch nicht ganz erkannt haben. Übrigens, nochmal Klammer auf, spätestens in dieser Begebenheit muss sich eigentlich jegliche Marienverehrung eigentlich in Luft auflösen. Ja? Spätestens hier zeigt sich, dass sie eben nicht die Himmelskönigin ist, der ihr Sohn keinen Wunsch abschlagen kann. Und ich fand es interessant, sogar im Kommentar von Johannes Chrysostomus aus dem 4. oder 5. Jahrhundert wird das deutlich. Klammer zu. Also, sie haben ihn noch nicht erkannt. Damit werden sie zum Illustrationsobjekt dass nun eine neue Ordnung eingeführt wird, in der die Abstammung ihre Bedeutung verliert? Familiäre Bande bringen niemanden ins Reich Gottes, jeder muss sich selbst bekehren. Die Gemeinde ist eine Familie mit einer unerhört engen Beziehung zu Jesus Christus und ihrem Vater im Himmel. Aber nur der, der auch wirklich Gottes Willen tut, ist Teil dieser Familie. Amen.